Liebe Gemeinde, vorher und nachher. Das ist ein beliebtes Schema, ein beliebtes Mittel in der Werbung. Denken Sie etwa an eine Schlankheitsdiät, da ist ein Bild vorher, das ist eine etwas korpulentere Person, und dann ein Bild nachher, dann schlank wie eine Gerte. Und dazwischen liegt eben die Einnahme eines bestimmten Mittels oder Verwendung einer bestimmten Diät. Oder Partnervermittlung, vorher jemand, der ganz einsam grübelnd an einem Tisch sitzt und dann nachher fröhliche Zweisamkeit im Sonnenlicht. Und dazwischen eben der Weg zu einer bestimmten Partnervermittlung, die dieses Glück vermeintlich geschenkt hat. Vorher, nachher. Auch der Apostel Paulus gebraucht dieses Mittel. Ganz interessant. Er erinnert seine Leser daran, dass er sagt, Leute, auch bei euch gab es dieses Vorher und dieses Nachher. Und das finden Sie gleich am Anfang unseres heutigen Predigttextes auf Ihrem grünen Zettel. Vorher und nachher. Da sagt Paulus, darum, denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind. Also von den Juden. Dass ihr zu jener Zeit, also einst, ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels, ausgeschlossen von den besonderen Zusagen Gottes, heißt das, und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Das ist vorher, damals. Und dann, ab Vers 13, kommt nachher. Jetzt aber, sagt Paulus, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Jesu Christi, denn er ist unser Friede. Verstehen Sie? Vorher, nachher. Einst wart ihr ohne Christus, abgeschnitten von Gott, ohne Hoffnung, ohne Zukunft, ausgeliefert dem Tod, ausgeliefert eurer Schuld. Einst, damals. Und jetzt, nachher, ist alles anders geworden. Ihr seid nahe geworden durch Christus. Und dazwischen, zwischen diesem Vers 12 und dem Vers 13, da geschah die große Wende. Dazwischen wurden diese Menschen, an die Paulus schreibt, Christen. Dazwischen geschah das, was wir heute für Benjamin Otto auch erbitten und von Gott erbeten, dass er einmal diesen Weg zu dem Herrn Jesus Christus findet und ihn als seinen Herrn, wie wir gesungen haben, anerkennt. Und die Frage lautet, und auf die gibt Paulus eine Antwort, was ist dazwischen eigentlich passiert? Zwischen Vers 12 und Vers 13. Was muss heute passieren, damit ein Mensch so zu Gott findet und damit es für ihn ein Vorher und ein Nachher gibt? Was muss heute passieren? Es ist interessant, Paulus sagt in Vers 14, er ist unser Friede, Christus, der aus beiden eins gemacht und den Zaun abgebrochen hat. Also Paulus sagt, da muss ein Zaun abgebrochen werden. Wörtlich steht da die Zwischenwand eines Zaunes. Das ist sowas wie ein Doppelbild. Von der Wand ist da die Rede und der Zaun, ein Zaun. Der Zaun hat die Funktion einer Wand. Da muss ein Zaun abgebrochen, bis das passiert. Und wir fragen heute, was ist das für ein Zaun? Ich kannte zwei Pastoren in Norddeutschland, die haben sich nicht vertragen. Und deren Problem bestand darin, dass ihre Gärten unmittelbar aneinander grenzten. Und einer von denen hat das nicht ausgehalten und er hat unter viel Aufwand eine Hecke gepflanzt. Ein Zaun. Und im Kirchenvorstand gab es dann einen erbitterten Kampf um diese Hecke. Und bei allem, was sonst noch kam, die Hecke blieb stehen und wurde zum Symbol der Feindschaft. So eine Hecke. So eine Zwischenwand, so einen Zaun meint Paulus hier. Und er sagt, im Leben jedes Menschen stehen solche Zäune herum. In ihrem Leben und in meinem Leben. Und die Frage ist, welche dieser Zäune in unserem Leben bleiben stehen? Paulus erwähnt mehrere Zäune in diesem Text. Und den größten und wichtigsten und gefährlichsten, den nimmt er sich gleich am Anfang vor und den wollen wir uns auch gleich am Anfang vornehmen. Das ist erstens der tödliche Zaun. Also, wenn Sie mitschreiben wollen, erstens der tödliche Zaun. Was ein tödlicher Zaun ist, das wissen wir in Deutschland sehr genau. Bis vor 16 Jahren zog sich so ein tödlicher Zaun mitten durch unser Land. An diesem Zaun wurde gestorben. An diesem Zaun gingen Minen hoch und Selbstschussanlagen los. Dieser Zaun hat viele, viele Menschen das Leben gekostet. Der tödliche Zaun. Und so spricht auch Paulus hier von einem tödlichen Zaun. In Vers 14, er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Und nun fragt man sich natürlich, wozwischen steht dieser Zaun? Wen trennt dieser Zaun? Wen trennt er? Zunächst könnte man denken, das ist ein Zaun zwischen Juden und Heiden. Weil ja in diesem Text immer die Rede ist von Juden und Heiden. Von diesen beiden. Die einen sind ausgeschlossen vom Bürgerrecht gewesen, vom Bürgerrecht im Land Gottes, ausgeschlossen von diesem besonderen Bund, den Gott mit Israel gemacht hat. Sie werden als Unbeschnittene bezeichnet, von denen, die äußerlich beschnitten sind. Man könnte auf den ersten Blick denken, dass hier der Zaun gemeint ist zwischen Juden und Heiden. Auf diesen Zaun werden wir gleich noch kommen, aber dieser Zaun ist hier nicht gemeint. Wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, dass Paulus einen ganz anderen Zaun im Blick hat. Sehen Sie mal in Vers 16, da wird das gesagt. Es geht in Vers 15 los. Und er, Jesus, hat abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden, nämlich Juden und Heiden, versöhne mit Gott. Verstehen Sie? Hier ist zunächst mal der tödliche Zaun gemeint, der zwischen Juden und Heiden auf der einen Seite und Gott auf der anderen Seite steht. Das ist hier gemeint. Dieser Zaun und kein anderer sonst. Beide sind von Gott getrennt durch eine tödliche Mauer. Und ich sagte schon, der Begriff, den Paulus hier verwendet, heißt wörtlich die Zwischenwand des Zaunes. Ein Zaun oder eine Wand. Und wenn er bei den Juden vom Zaun sprach, dann dachten die Juden daran, an das Ereignis, was viele Jahrhunderte vorher am Sinai stattgefunden hat, am Berg Sinai. Da hatte Gott seinem Volk ja die Gebote gegeben. Er hat den Mose zu sich hochgerufen auf dem Berg. Und er hat vorher was dem Mose gesagt? Er hat gesagt, zieh einen Zaun um den Berg Sinai herum. Kein Mensch außer dir und kein Tier darf diesem Berg, auf dem ich zu dir komme, zu nahe kommen. Denn wenn ein Mensch mir zu nahe kommt, kann er das nicht aushalten. Kann er die Heiligkeit Gottes nicht ertragen. Ein sündiger Mensch kann die Heiligkeit Gottes nicht ertragen. Das ist so ähnlich, als wenn Sie in ein gleißend grelles Licht mit offenen Augen hineinsehen würden. Es würde Sie blenden und Ihnen schwerste Augenschädigungen zufügen. Und so hat Gott deutlich gemacht, da ist eine Trennung. Man kann nicht einfach dir nichts mit Gott in Verbindung treten. In uns Menschen steckt einfach viel zu viel, was zu Gott nicht passt. Und deswegen musste Mose einen Zaun ziehen lassen um den Berg Sinai, als Gott ihm dort die Gebote gab. Daran dachten viele Juden, als sie vom Zaun hörten. Und dann ist ja auch noch das Wort Mauer da drin. Und wenn Paulus von Mauer spricht, dann denken viele an Tempelmauern. Klar, auch der Tempel war ein Bereich der Trennung. Da gab es den Vorhof der Heiden und dann den Vorhof, in den die Frauen rein durften und den Bereich, in den die Männer rein durften und den Bereich, in den nur die Priester rein durften. Und dann gab es den Bereich des Heiligen und des Allerheiligsten. Und in das Allerheiligste, da durfte nur ein Priester einmal im Jahr hinein, der hohe Priester, der war abgetrennt durch einen dicken blauen Vorhang, noch so eine Mauer. Und dieser Tempel und diese Mauern hatten auch eine laute Predigt zu verkünden. Sie sagten, zwischen Gott und euch herrscht Trennung. Das gilt für jeden Juden und für jeden Heiden. Und deswegen beschreibt Paulus auch dieses Verhältnis hier mit einem knallharten Wort. Sie haben das wahrscheinlich schon gelesen in Vers 14. Er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Paulus sagt, normalerweise besteht zwischen dem Gott, dem lebendigen Gott und seinen Geschöpfen Feindschaft. So bewertet Gott das Verhältnis zwischen sich und uns. So bewertet Gott unseren Unglauben ihm gegenüber. Unseren Ungehorsam, unsere Untreue ihm gegenüber. Von Seiten des Menschen besteht Feindschaft. Und was brauchen wir deshalb am meisten? Wir brauchen deshalb am meisten Frieden mit Gott. Wir brauchen Frieden. Vielen Dank. Wir brauchen Frieden. Und wissen Sie, viele Menschen sehnen sich nach Frieden. Viele Menschen haben das tiefe Gefühl eines inneren Unfriedens. Aber sie wissen nicht, wo das herkommt. Sie sehnen sich nach etwas, wovon sie nicht wissen, was es ist. Und sie probieren alles Mögliche aus, um diesen Frieden in ihr Leben hineinzubekommen. Und sie finden ihn doch nicht. Es gab einen interessanten Gästebucheintrag, in einem Hotel, in einem Badeort in Norddeutschland. Da hat ein Mensch hineingeschrieben in das Gästebuch: Mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangt den wahren Frieden, erst wenn es nicht mehr schlägt. Das ist auch so eine Vorstellung. Erst wenn ich tot bin, habe ich den echten Frieden, habe ich endlich Ruhe. Dann ist endlich der ganze Krawall um mich herum vorbei. Aber das ist wahrscheinlich ein großer Irrtum. Der Mensch sucht nach Frieden. Und Paulus erklärt jetzt, woran das liegt, dass wir diesen Frieden in uns nicht finden. Er sagt, wir sind Gottes Feinde. Das ist Gottes Bewertung. Unser persönliches Verhältnis zu dem, der uns geschaffen hat, ist empfindlich, gestört und zerstört durch die Sünde. Dadurch, dass wir den Herrn nicht so lieben, dass wir ihn nicht so ehren, dass wir nicht so leben, als wäre er unser Herr. Und darum ist auch der Zugang zu Gott versperrt. Das ist hier die Aussage. Und solange dieser Zugang nicht geöffnet wird, gilt, was am Ende von Vers 12 steht und was Paulus als zusammenfassendes Kennzeichen des Lebens vorher hier beschreibt. Das ist eine gravierende Formulierung. Er sagt, und ihr wart ohne Gott in der Welt. Ohne Gott in der Welt. Das ist der Normalzustand des Normalbürgers. Er lebt ohne Gott in der Welt. Und er geht in eine ungewisse, dunkle Zukunft. Das ist die Situation. Feindschaft gegen Gott. Und Paulus sagt, dieser Zaun, der da ist, der ist tödlich. Die Gottlosen haben keinen Frieden, heißt es schon im Alten Testament. Haben keinen Frieden. Deswegen suchen sie alles Mögliche. Durch Drogen und Ablenkung und ständig wechselnde Freundschaften und Ruhm und was auch immer. Aber sie haben keinen Frieden. Das gilt aber nicht nur für die Heiden, sondern das gilt auch für die Juden. Das ist ja das Aufregende, was Paulus hier sagt. Und deswegen betont er immer wieder in Vers 16, die müssen beide mit Gott versöhnt werden. Und deswegen sagt er hier in Vers 17, denen muss beiden Frieden verkündigt werden. Und deswegen sagt er in Vers 18, die kriegen beide, Juden wie Heiden, den Zugang zu Gott nur durch den Herrn Jesus. Und das ist übrigens auch die ganz klare Antwort auf die Frage, ist Judenmission nötig und statthaft? Natürlich, würde Jesus sagen. Natürlich, sagt Paulus, Seite für Seite. Die ersten, die missioniert wurden, waren die Juden. Weil die Juden genauso ihre Feindschaft zu dem lebendigen Gott, der sie geschaffen hat, begraben müssen, wie die Heiden. So, und diesen tödlichen Zaun, beschreibt Paulus, den reißt Jesus jetzt ein. Das ist das Wunderbare. Er reißt diesen Zaun, er hat ihn runtergerissen, sagt Paulus. Und wieder beschreibt er das eine Geschehen durch ganz verschiedene Formulierungen. In Vers 13 sagt er, durch das Blut Christi ist das geschehen. Das heißt, dadurch, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Und in Vers 14 sagt er es nochmal mit anderen Worten. Durch das Opfer seines Leibes. Dadurch, dass er seinen Leib hingegeben hat. Und in Vers 16 sagt er es nochmal, wo das passiert ist. Durch das Kreuz. Nämlich dort an dem Kreuz hat Jesus durch das Opfer seines Leibes das Blut vergossen. Und dann fasst er das alles nochmal zusammen, nochmal in Vers 16, und er sagt, er hat diese Feindschaft zwischen Gott und uns beseitigt durch sich selbst. Also in diesen verschiedenen Formulierungen, durch das Blut Christi, durch das Opfer seines Leibes, durch das Kreuz, durch sich selbst, wird immer der eine wunderbare Vorgang beschrieben, dass nämlich Jesus Christus stellvertretend für uns die Strafe auf sich genommen hat. Die Strafe, die wir für unsere Schuld vor Gott verdient hätten. Und das besingt Paulus geradezu, Vers für Vers, in einem immer wieder neuen Zugang und einer immer wieder neuen Formulierung. Damit wir das kapieren, dieser tödliche Zaun ist eingerissen worden durch Jesus Christus und darum kann es jetzt Frieden geben mit Gott. Und das ist ein teurer Frieden, denn schauen Sie, Jesus verhandelt nicht für uns. Jesus vermittelt nicht irgendeinen Kontakt zwischen seinem Vater im Himmel und unserem Schöpfer, sondern Jesus wirft sich selbst ins Geschehen. Er wirft sich mit seiner ganzen Existenz dazwischen. Er hat diese Feindschaft beseitigt durch sich selbst, durch seine eigene Existenz. Und Sie müssen sich das so vorstellen, das ist wie bei einem Minenfeld. zwischen dem lebendigen Gott und jedem Menschen ist wie ein Minenfeld und wir können nicht zu Gott, denn in dem Augenblick, wo wir uns Gott nähern, denken wir an den Zaun um den Berg Sinai, da würden wir auf die Mine treten und in Luft gesprengt. Wir müssen zerschellen vor der Heiligkeit Gottes. Wir müssen zerschellen im Gericht Gottes. So, und was hat Jesus gemacht? Er ist gewissermaßen über dieses Minenfeld gegangen. Er ist auf die Mine sehenden Auges bewusst draufgetreten. Er hat sie ausgelöst. Er hat sich selbst zerreißen lassen vom gerechten Gericht des lebendigen Gottes, obwohl er ohne Sünde war. Und dadurch hat er jetzt die Tür geöffnet. Dadurch hat er Frieden geschaffen. Dadurch können wir jetzt über dieses Minenfeld gewissermaßen hinüber gehen, weil Jesus sein Blut vergossen hat. Weil er mit sich selbst dieses Opfer gebracht hat, sich mit seiner eigenen Existenz auf dieses Minenfeld geworfen hat, um unseretwillen. So, und jetzt ist der Weg frei und jetzt ist der tödliche Zaun niedergerissen durch sein Blut, durch das Opfer seines Leibes am Kreuz. So, und jetzt ist plötzlich Frieden mit Gott möglich. Verstehen Sie, das ist großartig. Paulus schält das hier richtig heraus, diese Wahrheit in diesen Versen. So, und jetzt hat sich etwas Entscheidendes verändert. Darauf können wir jetzt nur in aller Kürze eingehen, aber ich will Sie doch trotzdem darauf hinweisen, Vers 15, da heißt es, er hat jetzt abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen. Das heißt nicht, dass Jesus damit die Gültigkeit der Gebote Gottes abgeschafft hätte. Die Gebote Gottes gelten noch. Sie geben uns die Richtung unseres Lebens vor. Sie geben uns die Orientierung, was Gottes verbindlicher Wille ist für den Umgang mit dem Leben, für den Umgang mit unserem Nächsten. Das alles bleibt natürlich in Geltung. Die Gebote bleiben auch insofern in Geltung, als wir sie als einen Spiegel haben, in dem wir unsere Schuld vor Gott erkennen. Das bleibt alles in Geltung. Aber das Gesetz, die Gebote sind für uns nicht mehr die Trennmauer zwischen Gott und uns. Für den Menschen, der nicht in Frieden mit Gott lebt, ist das Gebot Gottes wie eine Anklage. Das Gebot sagt mir, was ich tun soll. Mein Leben entspricht dem nicht. Und so klagt mich das Gebot an und verurteilt mich. Und in diesem Sinne ist das Gesetz abgetan. Es kann mich nicht mehr verurteilen, weil Gott mein Leben nicht mehr bemisst danach, wie ich mich diesem Gesetz gegenüber verhalte, sondern weil Gott mich nur noch anguckt durch seinen Sohn Jesus Christus. Und das ist so schön, dass Gott auf mich sieht, wie der Dichter geschrieben hat, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Und wenn Gott den alten Sünder Nestvogel ansieht, dann sieht er ihn immer nur neben seinem Sohn Jesus Christus. Und er weiß, Jesus ist für Nestvogel gestorben. Jesus hat sich selbst in die Bresche geworfen. Und nun sieht mich mein Schöpfer nur noch durch seinen Sohn Jesus Christus an. Und dadurch kann ich vor ihm bestehen. Und dadurch darf ich sein Kind sein. Und dadurch darf ich Frieden haben mit Gott und ein ruhiges, friedliches Gewissen. Sehen Sie, Jesus hat in dem Sinne abgeschafft das Gesetz. Das ist uns nicht mehr von Gott trennt. So, und so macht Jesus jetzt Frieden. Er macht starken Frieden. Er macht ganz anders Frieden, als das alle menschlichen Friedensbemühungen könnten, weil er den tödlichen Zaun niedergerissen hat, weil er die tödliche Mauer niedergewalzt hat, weil die tödliche Feindschaft versöhnt wird. Das Minenfeld, das Tödliche, ist entschärft. Und wissen Sie, darum, um das zu unterstreichen, darum zerreißt in dem Augenblick, wo Jesus das alles macht, in der Minute, wo Jesus stirbt für mich, wo er dieses Opfer endgültig bringt am Kreuz, zerreißt in dem Augenblick der Vorhang des Tempels. Der Vorhang, der vom Allerheiligsten den Menschen getrennt hat, um deutlich zu machen, die Mauer ist weg, der Zaun ist niedergerissen, der Weg ist frei. Du darfst durch Jesus Gottes Kind werden und Frieden mit deinem Schöpfer bekommen. Paulus kann gar nicht genug Ausdrücke aneinanderreihen, um diese starke Wirkung zu zeigen. Er sagt in Vers 13, ihr seid nahe geworden. Er sagt in Vers 14, der Zaun ist weg. Er sagt in Vers 16, ihr seid jetzt versöhnt mit Gott. Er sagt in Vers 18, ihr habt freien Zugang zum Vater. Das ist immer nur ein anderer Begriff für die gleiche Sache. Das heißt auf Deutsch, ich darf jetzt in den Vaterarmen Gottes liegen und getrost wissen, er hat mich angenommen. Und mein Leben gehört ihm. Und die Formulierung, die Paulus hier verwendet, freien Zugang zum Vater, da steckt ein Begriff drin, der wurde für den Empfangschef bei Hofe gebraucht. Der Empfangschef, der die Besucher zum König vorließ. Freier Zugang, das ist jetzt gemeint. Du darfst freien Zugang zu deinem Schöpfer haben durch Jesus Christus. Und die große Frage lautet jetzt ganz schlicht, ist dieser tödliche Zaun in Ihrem Leben schon niedergerissen worden oder steht er noch da? Können Sie das von sich sagen, persönlich? Jesus ist mein Friede geworden. Können Sie das von sich bekennen, persönlich? Er hat
mich gerettet.
Haben Sie sich einmal vor Jesus Christus so grundsätzlich gebeugt? Haben Sie ihn angerufen als den, der Ihnen den Weg zum Vater im Himmel allein frei machen kann? Haben Sie ihm schon einmal dafür gedankt, dass er durch sich selbst, durch sein Leben, was er in die Bresche geworfen hat, die Mine zertreten hat, die sie sonst hätte auf ewig zerstören müssen? Haben Sie das getan? Gehört Ihr Leben Jesus Christus? Haben Sie Frieden mit Gott? Das ist der wichtigste Zaun. Und wenn er in Ihrem Leben noch stehen sollte, dann kann dieser Zaun heute niedergerissen werden. Nicht, weil Sie religiös so ein entschlossener Mensch sind, sondern weil Jesus alles getan hat, damit heute ein Mensch Frieden findet mit Gott. Das ist das erste, der tödliche Zaun, von dem Paulus hier redet. Und dann redet Paulus noch von einem zweiten Zaun. Und dieser zweite Zaun, der stand noch bei vielen Menschen, an die Paulus dort schrieb. Die meisten von denen waren wahrscheinlich Christen geworden. Bei denen stand dieser tödliche Zaun nicht mehr im Leben rum. Aber da stand noch ein anderer Zaun. Diesen zweiten Zaun, den nenne ich den überflüssigen Zaun. Wenn Sie jetzt mitschreiben, also zweitens der überflüssige Zaun. Innerhalb dieser Gemeinde gab es nämlich zwei Gruppen. Und das merken Sie an den Formulierungen, die Paulus immer wieder verwendet. Er spricht hier immer von den beiden. Also zum Beispiel in Vers 14, da sagt er, er hat aus beiden eines gemacht. Oder in Vers 15, er hat aus den Zweien einen neuen Menschen gemacht. Oder in Vers 16, er hat beide versöhnt mit Gott. Oder in Vers 18, sie haben beide den freien Zugang zum Vater. Und jetzt ist die Frage, das wissen Sie schon, wer sind diese beiden? Diese beiden Gruppen unterscheiden sich durch ihre Vergangenheit. In dieser Gemeinde kamen jetzt Leute zusammen, die einen waren von Geburt an Juden gewesen und die anderen waren von Geburt an Heiden gewesen. Die unterscheiden sich durch ihre Vergangenheit, diese beiden Gruppen. Und zwischen diesen beiden Gruppen, das muss man wissen, hatte es in der Vergangenheit eine dicke, dicke, dicke Trennmauer gegeben. Einen ganz dicken Zaun. Zum Teil, aber nur zum Teil, war das von Gott gewollt gewesen. Er hatte die Juden ganz besonders erwählt als sein Volk. Er hatte ihnen bestimmte Gebote und Satzungen gegeben, bestimmte Speisegebote, Festtage, bestimmte Opfer. Die Juden sollten sich unterscheiden von allen anderen Völkern. Das war so Gottes Plan. Und er hat ihnen ganz besonders auch die Verheißung eines eigenen Landes gegeben, mit besonderen Segnungen. Das hatte Gott so vorgesehen. Aber diese Juden sollten einen Dienst an den Heidenvölkern tun. Die sollten nicht die Heidenvölker bekämpfen, sondern sie sollten ein Hinweis sein auf den lebendigen Gott und die Heidenvölker einladen zu dem lebendigen Gott. Das steht schon im Alten Testament, dass Gott sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein für alle Völker. Das hatte Gott von Anfang an ganz klar gesagt. Und er hatte, als er den Abraham berief und damit im Grunde das Volk Israel gründete, hat er ihm gesagt, durch dich sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Also die Israeliten sollten schon in besonderer Weise abgesondert sein, aber sie hatten einen ganz klaren, positiven Auftrag an den Heidenvölkern. Und wissen Sie, zur Zeit, als Paulus das schreibt, da war Folgendes passiert. Es lag schon länger zurück, aber es war stark gegenwärtig im Leben der Gesellschaft und der Menschen dort. Aus dieser Unterscheidung hatten viele der jüdischen Führer eine Feindschaft gemacht. Eine Feindschaft, eine Ablehnung der Heiden. Und wissen Sie, wo diese Feindschaft besonders deutlich wurde? Am Tempel. Am Tempel. Da waren ja diese Schranken angebracht und man hat Inschriften später gefunden. Vor dieser Mauer, die den Heidenvorhof trennte von dem Vorhof der Juden, da war unter anderem dieses dicke Schild angebracht. Da stand drauf, dass kein Heide eintrete innerhalb der Schranke des Heiligtums. Wer es dennoch wagt und ergriffen wird, ist für den Tod, der folgen wird, selbst verantwortlich. Deutlicher konnte man es nicht mehr sagen. Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Gott will nichts mit euch zu tun haben. Bleibt draußen, ihr Heiden. Aber dann wurde Gottes Sohn geboren. Er wurde so geboren, wie es im Alten Testament Jahrhunderte vorher den Juden in ihren heiligen Schriften verheißen worden war. Und es war dann ganz klar, Gottes Sohn kommt als Retter für alle Welt. Für alle Menschen aller Zeiten kommt Jesus als der eine Retter. Und all die Opfer, die sie vorbereitet hatten in ihren Gottesdiensten, die Juden, die wurden jetzt durch dieses eine Opfer, was Jesus am Kreuz gebracht hat, endgültig erfüllt. Jetzt war es raus. So, und plötzlich mussten die Juden keine Opfer mehr bringen, um Vergebung zu erlangen. Die Juden, die Christen geworden waren, die wussten jetzt, wir kriegen die Vergebung alleine durch Jesus Christus. Wir müssen nicht mehr opfern, um vor Gott gerecht zu werden. Und plötzlich mussten die Heiden
nur noch an Jesus glauben. Und es war nicht mehr so, wenn sie zu der wahren Gemeinde dazugehören wollten, dass sie sich noch beschneiden lassen mussten. Die Heiden mussten nicht erst den Umweg übers Judentum nehmen, um dann in die Gemeinde Jesu Christi hineinzukommen, sondern sie trafen sich alle direkt am Kreuz. Sie durften alle direkt zu Jesus kommen und wurden alleine durch ihn zu Gottes Kindern gemacht. So. Und bedenken Sie, was das heißt. Was die Juden vorher kaum wagten, das durften jetzt plötzlich Juden und Heiden, nämlich Vater zu Gott sagen. Zu dem lebendigen Gott Vater sagen. Und Jesus hat ihnen das mit der Koseform beigebracht. Abba, das heißt so viel wie Papa. Er sagt, wer an mich glaubt, der darf zu Gott Papa sagen. Das durften jetzt Juden und Heiden. Oh, und für viele Juden war das einfach zu viel. Die konnten das nicht nachvollziehen. Dieser totale Umbruch in so kurzer Zeit, allein durch Jesus. Das war religionsgeschichtlich ein Erdbeben. Jesus hatte den tödlichen Zaun, der Juden und Heiden von Gott trennte, beseitigt. Und plötzlich wurde dieser Zaun zwischen Juden und Heiden in der Gemeinde Jesu Christi überflüssig. Und was meinen Sie wohl, warum Paulus das so betont? Warum er immer wieder sagt, wer zu Jesus gehört in der Gemeinde, der gehört nun zu diesem einen Leib. Das war deswegen so nötig, so deutlich zu sagen, weil es in der Praxis so schwer war durchzuhalten. Das war unheimlich schwer. Viele Judenchristen, die betrachteten die Heidenchristen als so eine Art Christen zweiter Klasse, ja? Ja gut, ihr gehört auch dazu durch Jesus, aber so die ganze volle religiöse Ladung habt ihr ja doch nicht gekriegt. Und umgekehrt sahen viele Heidenchristen doch auch etwas arrogant auf die Judenchristen, sahen diese Traditionalisten, die hängen immer noch in ihren alten Riten und Möglichkeiten fest. Die haben wohl noch nicht kapiert, dass Jesus allein der Retter ist. Da war eine unheimliche Spannung oft zwischen diesen beiden Gruppen. Und sie finden diese Spannung immer wieder im Neuen Testament, wenn sie die Apostelgeschichte etwa lesen. Dass da immer diese alte Spannung noch wieder durchschimmerte zwischen denen, die durch Jesus eigentlich zusammengehörten. Aber die es aufgrund ihrer so unterschiedlichen Vergangenheit so schwer miteinander hatten. Und das erinnert so ein bisschen an die Wiedervereinigung in Deutschland. Die Mauer war gefallen. Aber bis heute spricht man immer noch von den Mauern von in den Köpfen. Auch eine überflüssige Mauer. Von einer Mauer, die sich unsichtbar durch Deutschland zieht. Und darum betont Paulus jetzt in Vers 14, Christus ist unser Friede. Er hat die Mauer überflüssig gemacht, die zwischen uns Juden und Heiden war. Er hat das längst eingerissen. Und liebe Christen, baut nicht in euren Köpfen und Herzen die Mauer wieder auf. Und wissen Sie, Paulus macht das ganz geschickt. Er appelliert nicht einfach an die Toleranz, an den guten Willen, sondern er verweist auf die Fakten und sagt, schaut auf Christus. Seht auf Christus, er hat doch alles getan. Jeder von uns, der dazugehören darf, darf doch sowieso nur dazugehören, weil Jesus gekommen ist. Und nun schaut auf den, der diesen tödlichen Zaun niedergerissen hat und fangt nicht an, diese überflüssigen Zäune untereinander wieder aufzubauen. Das ist das Wunder der Gemeinde Jesu Christi bis heute. Christ ist Christ, ob Judenchrist oder Heidenchrist, ob Arbeitgeberchrist oder Arbeitnehmerchrist, ob armer Christ oder reicher Christ, ob Künstlerchrist oder Beamtenchrist, ob Volksschülerchrist oder Professorenchrist. Diese Unterschiede sind aufgehoben in der Gemeinde Jesu Christi. Das hat nichts mit Gleichmacherei zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass wir alle Gottes Kinder sind und Jesus uns seinen Frieden schenkt. Und überlegen Sie, was in keiner Partei möglich wäre oder in keinem Sportverein, was nirgendwo in einer weltlichen Vereinigung zusammentreffen würde, das kommt zusammen in der Gemeinde Jesu. Das ist so faszinierend. Das macht es aber manchmal auch so kompliziert. Nirgendwo sonst kommen so unterschiedliche Menschen zu einer solchen Gemeinschaft zusammen wie in der Gemeinde Jesu Christi. Und alle, die wir hier zusammenkommen, wir sind doch noch Menschen. Wir tragen doch noch unsere ganzen Macken mit uns, auch wenn wir Christen werden. Unsere ganzen persönlichen Eitelkeiten und Empfindlichkeiten und der eine ist da ein bisschen komisch und der andere dort. Das bringen wir doch alles mit in die Gemeinde hinein. Wir werden doch nicht plötzlich zu perfekten Menschen, nur weil wir Christen sind. Das ist die Realität, liebe Leute. So. Und darum ist das auch zu erwarten, dass es in einer Gemeinde immer mal wieder ächzt und kracht. Und dass da hier und da man den Eindruck hat, oh, da könnte so ein kleiner überflüssiger Zaun wieder hochgezogen werden. Und da will der eine nichts mit dem anderen zu tun haben. Das kann alles passieren, weil wir irgendwo in unserem Herzen noch eitel sind und stolz sind und unflexibel sind. Und ja, so sind wir. Und diese Zäune, die kann nur einer einreißen mit seinem Frieden. Und das ist der Herr Jesus Christus. Und es ist so, als ob Paulus den Leuten sagen würde, ihr seid doch nur zusammengekommen durch Jesus. Ihr könnt auch nur zusammenbleiben durch Jesus.
sonst fangt ihr nur wieder an, all die überflüssigen Zäune wieder aufzubauen. Und das heißt jetzt für uns nicht, naja gut, weil ja sowieso Jesus für den Frieden sorgen muss, können wir fröhlich weiter streiten. Also hau ich dem anderen richtig nochmal ein über den Dez und verletze ihn mit einer bissigen Bemerkung, für den Frieden sorgt ja Jesus. Und ich kann ihm ruhig eine reinwürgen, um mein Mütchen zu kühlen. Nein, das heißt es nicht. Für den Frieden sorgt der Herr Jesus, das ist wahr. Aber er sagt uns auch, wie wir miteinander umgehen sollen. Und von uns kann man erst recht erwarten, dass wir uns darum bemühen, einander zu helfen, weil wir eine ganz andere Basis haben. Und die Bibel sagt ganz praktisch, wie das geht, wenn mir einer auf den Geist geht oder ich jemandem wehgetan habe. Oder ich mit irgendjemandem einfach irgendwie nicht klarzukommen scheine. Wir sollen beten. Wir sollen beten für uns selbst, dass wir friedlicher und ruhiger werden und auch für den anderen. Und wir sollen, wenn möglich, mit dem anderen reden und die Verständigung suchen. Und vor allem sollen wir, wenn uns Unrecht getan wird, immer wieder vergeben. Immer wieder vergeben. Und nicht von uns aus, auch wenn wir gerne unser Mütchen manchmal kühlen. Und ich weiß, wovon ich rede. Von uns aus nicht weiter an diesem Zaun bauen. Wir sollen Jesus bitten, dass er uns dabei hilft. Und dann gibt es die Situation, dass es trotzdem nicht gleich eine Veränderung gibt. Dann ist es einfach wichtig, weiter zu beten. Uns nicht entmutigen zu lassen. Weiter für diese Menschen zu beten und sich zu bemühen, sich lieber mal die Zunge abzubeißen, sich zu bemühen, nicht schlecht hinter seinem Rücken zu reden. Nicht zynisch über ihn zu reden oder zu denken, auch wenn es manchmal schwerfällt. Und geduldig auf eine neue Chance des Gesprächs mit ihm warten. So möchte der Jesus, dass wir miteinander umgehen. Dass wir nicht diese überflüssigen Zäune wieder aufbauen. Deswegen betont Paulus, er hat aus beiden eins gemacht. Und in unserer Gemeinde, in jeder Gemeinde, wo Christen sind, geht das, muss es gehen. Warum? Weil Jesus doch schon längst unser Friede ist. Er hat uns doch schon längst mit Gott versöhnt. Und wir wissen doch, dass wir alle auf die Vergebung von Jesus angewiesen sind. Schauen Sie, jeder von uns, der Christ ist, weiß genau, dass wir ohne die Vergebung von Jesus nicht den Hauch einer Chance vor dem lebendigen Gott hätten. Das wissen wir doch. Wir wissen doch, wie wir angewiesen sind auf die Vergebung durch den Herrn Jesus Christus. Dann wollen wir doch nicht uns so schwer damit tun, auch einander zu vergeben und miteinander Geduld zu haben. Jesus reißt Zäune ein durch seinen Frieden. Er hat einmal den tödlichen Zaun eingerissen, der zwischen dem lebendigen Gott und uns stand. Und er hat zum Zweiten diesen überflüssigen Zaun eingerissen, der manchmal zwischen Leuten, die eigentlich doch zu einer Gemeinde gehören, hochkommt und größer wird. Er will auch das immer wieder niederreißen. Und dann ist da noch ein dritter und letzter Zaun, über den wir nur ganz kurz noch sprechen können. Diesen dritten Zaun würde ich nennen den unvermeidlichen Zaun. Also erstens der tödliche, zweitens der überflüssige und drittens der unvermeidliche Zaun. Dieser dritte Zaun, der wird manchmal kaum bemerkt, aber er ist da und er ist unvermeidlich. Dieser Zaun, der verläuft manchmal durch Familien hindurch. Dieser Zaun trennt Ehepaare, selbst wenn sie sich innig lieben. Er reißt Zwillinge auseinander und steht zwischen echten Freundschaften. Und dieser schweigende, dieser unvermeidliche Zaun lief damals mitten durch das jüdische Volk. Und er trennte auch den bekehrten römischen Hauptmann von seinen untergebenen Soldaten. Wissen Sie, welcher unvermeidliche Zaun das ist? Das ist der Zaun zwischen Christen und Nichtchristen. Dieser unvermeidliche Zaun ist der Zaun zwischen denen, die den Frieden von Jesus Christus alleine erwarten und von seiner Vergebung leben. Und denen, die meinen, sie hätten Jesus Christus und seine Vergebung nicht nötig. Und dieser Zaun, dieser unvermeidliche Zaun, sagt die Bibel, der wird in Ewigkeit bestehen bleiben. Aber das heißt für uns jetzt nicht, dass wir sagen können, naja, der Zaun bleibt sowieso bestehen, also stört er uns nicht. Nein, solange Zeit ist, solange wir in dieser Welt leben, gibt Jesus Christus uns den Auftrag, auch vor diesem Zaun nicht zu kapitulieren. Und wie geschieht das? Wie kann dieser unvermeidliche Zaun manchmal runtergedrückt werden? Das hatten wir vor langer Zeit bei einer Wanderung. Plötzlich standen wir vor einem alten Zaun. Und damit alle rüberkommen konnten, hat sich dann einer hingestellt und den einfach runtergedrückt. Und da konnten dann die anderen an dieser Stelle durchgehen. Wie kann dieser unvermeidliche Zaun runtergedrückt werden? Das sagt Paulus in Vers 17. Er sagt es erstmal über Jesus, aber es gilt dann auch für seinen Nachfolger. Er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt. Euch, die ihr fern wart, also den Heiden, und euch, die ihr nahe wart. Frieden verkündigt. Das ist von Jesus hier gesagt und das ist uns heute aufgetragen. Das heißt, immer wo das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird, all das, was wir gesagt haben, er hat das Opfer gebracht, er hat sich auf das Minenfeld geworfen für uns. Da ist es so, dass dieser Zaun, dieser unvermeidliche Zaun für einige Augenblicke heruntergedrückt wird. Und Menschen werden gerufen, geht doch rüber, steigt doch rüber. Und schauen Sie, soweit dieser Zaun reicht, soweit soll auch verkündigt werden. Paulus sagt, den relativ Fernen, das waren damals die Heiden. Und das sind heute, wir würden sagen, erklärte Atheisten. Leute, die sagen, ich will mit Gott nichts zu tun haben, ich brauche ihn nicht, das ist völlig überflüssig, das ist alles nur altes Zeug, lasst mich damit in Frieden. Das würden wir sagen, sind heute die relativ Fernen. Und Paulus sagt, dieser Frieden wird aber auch den relativ Nahen verkündigt. Das waren damals die Juden, die ja wenigstens das Alte Testament kannten. Und die relativ Nahen, das sind heute, ja, wir würden sagen, die religiös Interessierten. Die Menschen sagen, ja, da ist irgend so ein Herrgott, an den glaube ich auch. Und ich weiß, dass da irgendwas gibt und dass es nach meinem Tode nicht alles aus sein wird. Und da muss schon was sein, aber keiner kann so genau wissen, was das ist. Und das mit Jesus ist mir doch etwas zu viel. Das sind die relativ Nahen. Und Paulus macht deutlich, egal wie nah oder wie fern einer ist, sie haben eine entscheidende Gemeinsamkeit. Sie sind alle jenseits dieses unvermeidlichen Zaunes. Sie sind alle noch davor, jenseits des Friedens von Jesus. Und es ist am Ende doch gleich, ob einer 10 Meter oder 10 Millimeter am Tor vorbeischießt. Daneben ist daneben. Am Ergebnis ändert das nichts. Und so ist es von Paulus her gesehen, völlig egal, ob einer relativ nah am Glauben dran ist oder relativ weit vom Glauben weg ist. Im Endergebnis, wenn er nicht rübergekommen ist über diesen unvermeidlichen Zaun, hilft ihm alles nichts. Dem, der nah dran ist, reicht nicht seine relative Nähe. Und den, der ganz weit weg ist, den kann dieser Friede trotzdem erreichen. Auch der unvermeidliche Zaun kann überwunden werden durch Jesus. Und er wird überwunden in solchen Situationen wie jetzt, wo das Evangelium von Jesus verkündigt wird, was hier in Vers 17 steht. Das geschieht ja jetzt. Ich verkündige ja im Auftrag Jesu Christi hier das Evangelium. Dieser Zaun wird runtergetreten, wenn Sie mit einem Menschen sprechen, der sich als Christ bekennt und der Ihnen das mit seinen eigenen Worten erklärt, was Paulus hier schreibt. Das ist dann so ein Moment, in dem dieser Zaun runtergedrückt wird. Oder wenn Sie für sich zu Hause das Neue Testament sich vornehmen und anfangen dort in den Evangelien zu lesen und plötzlich zu begreifen, beginnen, wer Jesus ist und dass er sein Leben am Kreuz auch für Sie geopfert hat, dann ist das so ein Moment, in dem dieser Zaun runtergedrückt wird, dieser unvermeidliche Zaun und in dem Jesus dann ruft, komm herüber, glaube mir, beuge dich vor mir, ich allein kann dich retten, kann dir Frieden mit Gott schenken. So kommen wir zum Schluss. Die große Frage ist, welche Zäune stehen in unserem Leben noch rum? Und wir sollten uns wirklich persönlich jeder fragen, wie sieht das bei mir aus? Sind vielleicht noch diese überflüssigen Zäune in meinem Leben da? Wo ich, obwohl ich Christ bin, mich von bestimmten Christen innerlich distanziere und eigentlich mit ihnen nichts zu tun haben will und eigentlich auf sie herabsehe, obwohl wir doch beide durch Jesus Christus miteinander verbunden worden sind. Oder wenn Sie Christ sind und sagen, ich gehöre Jesus Christus, dann überlegen Sie, wo sind in Ihrem Umfeld diese unvermeidlichen Zäune? Wo haben Sie Kontakt mit Menschen, die nicht an Jesus Christus glauben? Und wo haben Sie einen Auftrag, für einige Augenblicke diesen Zaun herunterzudrücken für diese Menschen? Ihnen etwas mitzuteilen von der Wahrheit, wer Jesus Christus ist und was er für uns getan hat. Und dann das Wichtigste, wie steht das mit dem tödlichen Zaun in Ihrem Leben? Ist der beseitigt, gehört Ihr Leben dem Herrn Jesus Christus, haben Sie Frieden mit Ihrem Schöpfer? In dieser Woche beginnen ja die sogenannten dunklen Tage. Heute Volkstrauertag, am nächsten Sonntag Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Und in diesen Tagen denken wir viel drüber nach, was Menschen alles anrichten können an Unfrieden und worunter Menschen alles leiden an Feindschaft und Streit. Aber Gottes Wort sagt uns heute Morgen, es gibt echten Frieden. Es gibt auch echten Frieden in Ihrem Herzen. Und der Schlüssel für alles ist der Frieden mit dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Wenn Sie den nicht kriegen, dann brauchen Sie sich um den anderen Frieden gar nicht erst zu bemühen. Sie werden ihn nicht finden. Die Bibel sagt nämlich, die Gottlosen haben keinen Frieden. Die können sich nur vertrösten. Die können sich nur vertrösten, so wie es in dieser Gästebucheintragung in dem Hotel in Norddeutschland lautete. Mein armes Herz hienieden, von manchem Sturm bewegt, erlangt den wahren Frieden erst, wenn es nicht mehr schlägt. Das ist ein fataler Irrtum. Und wissen Sie, was passierte? Einige Wochen später sah ein anderer Gast diesen Eintrag im Gästebuch. Und er überlegte kurz, griff dann zur Feder und schrieb dazu: Mein armes Herz in ihnen, von manchem Sturm bewegt, erlangte wahren Frieden, seit es für Jesus schlägt. Das ist die Antwort. Das ist die Antwort. Es gibt echten Frieden. Es gibt echte Vergebung. Es gibt diese echte Gewissheit. Der lebendige Gott ist mein Vater. Und diesen Frieden will Jesus jedem von uns schenken. Er ruft sie. Amen.